Ernst, wie fühlt sich die Gewissheit an, einen geliebten Menschen zu verlieren?
Schrecklich. Es ist einfach schrecklich.
Wie lange hält dieses Gefühl an?
Das bleibt eine Weile und vergeht dann langsam. Und abgelöst wird es, zu entdecken, was dieser Mensch für mich bedeutet hat. Und damit beginnt das, was wir unter Trauern bezeichnen. Auf dem Weg, diesem verstorbenen Menschen einen neuen Ort, eine neue Bedeutung in meinem Leben zu geben. Das kann sehr lange dauern.
Papa, hast du diesen Schmerz schon gespürt?
Ja, und zwar mehrfach, was in meinem Alter nicht verwunderlich ist. Ich habe im Laufe der Jahre nicht nur liebe Familienmitglieder verloren, sondern auch gute Freunde und habe es genauso empfunden, wie Ernst gerade gesagt hat, als sehr, sehr schrecklich. Zuletzt war es der Tod meiner Mutter und deiner Oma vor 5 Jahren.
Die meisten Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, die haben ihn auch begleitet oder sogar gepflegt. Knapp 5 Millionen Menschen in Deutschland sind es aktuell, die mindestens einen Angehörigen pflegen. Von dieser Zahl geht das Bundesfamilienministerium derzeit aus und mehr als die Hälfte von ihnen, die sind übrigens sogar berufstätig. Und damit sind wir schon fast mittendrin im Thema unserer dritten Folge von Sterben und Trauern. Herzlich willkommen dazu. Es geht dieses Mal um Angehörige und Freunde von sterbenskranken Menschen, um ihre Rolle in dieser schwierigen Beziehung. Der Titel dieser Folge lautet: Manchmal, da wünsche ich mir, dass er bald stirbt. Was es damit auf sich hat, da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen. Und um die Perspektive der Sterbenskranken, also der anderen Seite, ging es in Folge 2. Hören Sie da gerne auch rein, wenn Sie möchten, auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. So, und wir sitzen uns jetzt also wieder gegenüber, der Palliativpsychologe Professor Ernst Engelke und der Journalist Michael Reinhardt und ich, Journalistin Lea Reinhardt.
Wir wissen, dass viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema als belastend und schwer verdaulich empfinden. Das ist völlig normal. Mit unserem Podcast wollen wir dazu beitragen, Sterben und Trauern vom Tabu zu befreien. Unser Ziel ist es, nicht nur qualifiziert zu informieren, sondern auch zu ermutigen, sich ohne Scheu mit diesem unfassbaren Thema näher zu befassen.
In unserer heutigen Folge wollen wir also auf 3 Aspekte genauer eingehen. Das ist der Umgang mit der Wahrheit innerhalb der Familie und im Freundeskreis und auch auf vielleicht unerwartete Gefühle, dass Sterben und Tod Trauer, aber auch Erleichterung und sogar Freude auslösen können. Und wir sprechen darüber, was es bedeutet, wenn Angehörige eben pflegen. Ernst, du hast jahrzehntelang Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet und hattest natürlich da in dem Zusammenhang auch mit den Angehörigen zu tun. Was ist denn dein Eindruck? Wird die Wahrheit offen kommuniziert, also dass der geliebte Mensch sterben wird? Oder wird dieser Fakt eher verdrängt oder sogar verheimlicht von manchen Angehörigen?
Wenn jemand erkrankt in einer Familie, bekommen das die anderen Familienmitglieder mit. Und die Frage ist, wie stark diese Erkrankung ist, was es für Symptome sind. Und danach erlebt auch jemand aus der Familie, um was es gehen könnte und worum es geht. Und die Frage ist schon am Anfang, wie gehe ich damit um, wenn ich bei mir merke, dass ich krank bin, ob ich jemandem davon erzähle oder nicht erzähle und ob ich dann mit einem anderen auch immer wieder drüber spreche, was ist, und auch alle, ob ich die Kinder einbeziehe. Das ist eine sehr persönliche Frage, die auch familiär sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Entscheidend ist Folgendes: Die Aufklärung findet statt über das Erleben. Das heißt, Angehörige erleben, wie jemand krank und kränker und noch kränker wird und vieles auf einmal nicht mehr kann. Und dann gibt es den Einschnitt, dass es zum Arzt geht und der Arzt sagt Krankenhaus. Und somit bekommt man wiederum eine Aufklärung als Familienmitglied über das, was passiert, indirekt oder direkt, je nachdem, wie man es will. Die Tendenz ist heute, dass Patienten gern den Angehörigen oder einen Angehörigen beim Aufklärungsgespräch im Klinikum oder in der Arztpraxis dabei haben möchten. Und damit sind sie Teil der Aufklärung und wissen genau, was es ist. Nun gibt es 2 Wahrheiten. Die eine Wahrheit außerhalb der Krankheit. Und die andere, also außerhalb des Krankenbettes, und die andere im Krankenbett. Und die Frage ist, ob beide miteinander über ihre Wahrheiten sprechen. Das kann sein, das muss nicht sein. Ich erinnere mich, eine junge Frau mit einem Mammakarzinom hat über ein ganzes Jahr verschwiegen, hat niemandem mitgeteilt, hat alles versucht, selbst als es mittlerweile entzündet war und aufgebrochen war als Wunde und gerochen hat, parfümiert, damit niemand bekommt, was mit ihr ist.
Und warum sollte sie sich dafür entschieden haben?
Ich habe mit ihr gesprochen damals. Sie wollte ihre Familie schützen. Sie hatte miterlebt, wie ihre eigene Mutter an einem Mammakarzinom verstorben ist und das ganz schrecklich fand und als Zerstörung für die Familie. Ein solcher Eingriff ist ja eine Zerstörung für die Familienkonstellation und auch für die Atmosphäre in einer Familie.
Ja, Krankheit belastet immer auch die Familie, das ist völlig klar. Ich stelle mir jetzt nur gerade am Beispiel dieser jungen Frau vor, erst einmal, wie schrecklich das für sie gewesen sein muss, ein Jahr das zu verschweigen, und das Umfeld nimmt ja trotzdem wahr, da geht es jemandem nicht gut.
Ja.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also wenn ich das auf meine Familie übertrage, dass die viel mehr leiden würde, es nicht zu wissen, aber zu sehen, da passiert was, was nicht gut ist. Und ja, von daher gesehen, die Familie ist immer involviert, ob ich es versuche zu verschweigen oder nicht zu verschweigen.
Genau.
Aber ich aus meiner persönlichen Erfahrung würde sagen, für beide Seiten ist es besser, so offen wie möglich damit umzugehen.
Ja.
Würdest du das auch so sehen?
Natürlich, ja. Ich erzähle wieder ein Beispiel. In den Seminaren in der Pause eines Seminars kam eine Ärztin auf mich zu und sagte, was soll ich tun? Mein Mann hat ein Karzinom und das ist ganz schlimm. Er weiß es und ich weiß es. Wir können nicht drüber reden miteinander. Oh. Und dann habe ich Ihnen empfohlen, ich empfehle Ihnen, nicht drüber zu reden. Nehmen Sie bitte einander in den Arm und weinen Sie miteinander, dass es so schlimm ist.
Warum hast du diese Variante für die beiden gewählt?
Ärzte haben dann das Problem, darüber reden zu können, fachmännisch als Ärztin zu reden und nicht als Ehefrau und Ehemann.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch als eine gute Möglichkeit dann doch, auch wenn man es nicht verbal ausdrücken kann, zueinander zu kommen.
Ja.
Denn eine Umarmung in diesem Fall drückt ja auch aus, ich weiß, was ist.
Genau.
Und
du auch.
Du auch. Und das kann manchmal natürlich auch befreiender sein als die falschen Worte.
Genau. Und Menschen, die sehr viel reden, das ist meine Erfahrung, muss man helfen, zu solchem Erleben zu kommen.
Auch zu erspüren.
Natürlich, ja.
Das ist ja dann wie eine Befreiung, also wenn man drüber sprechen kann oder sich es auf eine andere Art und Weise ausdrücken kann. Ne?
Ja, genau.
Jetzt ist es ja was anderes, wenn zum Beispiel nicht die Mutter erkrankt, sondern ein Kind.
Ja.
Wie geht man damit um? Gibt es dafür einen Fahrplan?
Es gibt keine Fahrpläne. Das ist eine Idee, die immer wieder genannt wird, aber es gibt keine Fahrpläne. Das ist eine Katastrophe, die in die Familie hineinkommt. Unglaublich schwer, damit umzugehen. Glücklicherweise gibt es mittlerweile in Deutschland sehr viele Angebote, jemanden dann zu unterstützen, sowohl von den Kliniken als auch jetzt von verschiedensten Diensten, die jetzt auch zu Hause dann unterstützen. Und es gibt ja auch zunehmend Hospize, die angeboten werden für Kinder. Also da wird einiges für getan. Das nimmt aber nicht den Schrecken, das Schlimme. Und ja, alle werden dann auf einmal, ich hatte es mal anders formuliert, zum Sklaven dieser Krankheit, festgemacht an dem Kind. Also brutaler geht es eigentlich nicht.
Würdest du dann trotzdem sagen, dass wenn dieses erkrankte Kind Geschwister hat, mit denen auch offen umzugehen?
Ja, sie finden eine Form, das zu benennen. Unter Kindern kann man nichts verschweigen. Das ist eine interessante Erfahrung, wenn man das also weiß von Kindern. Es ist die Frage, wie man eine Möglichkeit findet, dass sie das so ausdrücken können, dass es für sie passt.
Zum Beispiel?
Ich bin da kein Spezialist für. Da gibt es andere, die das sehr viel besser können als ich. Und die haben dann verschiedene Formen. Die spielen mit den Kindern, die versuchen Kinder mit Malen, mit Musizieren, also das, was Kinder tun, in dieses Thema einzuführen und in die Begleitung zu führen und natürlich auch zu erklären.
Das klingt sehr hart, wenn du sagst, die Familien werden quasi durch die Krankheit versklavt.
Ja.
Aber es fällt, glaube ich, niemandem sehr schwer sich vorzustellen, gerade wenn es ein Kind betrifft, dass diese Krankheit des Kindes alle total vereinnahmt und das Leben auf den Kopf stellt. Und wenn wir vorhin gesagt haben, wie schrecklich es ist, jemanden zu verlieren, dann potenziert sich das aus meiner Sicht beim Kind nochmal.
Natürlich, natürlich.
Aber gibt es denn etwas, wie Familien sich doch eventuell ein wenig insofern noch schützen können, dass ein Rest an lebenswertem Leben für sie in dieser unglaublich schwierigen Phase bleibt.
Ja, das ist sehr wichtig zu erkennen, dass dann, wenn es benannt wird, auch Möglichkeiten gibt, das Schöne, was noch da ist, zu entdecken und auch zu leben. Das heißt, Sklaven haben nicht nur ein schlechtes Leben, wenn ich das so sagen darf, sondern die können sich auch in irgendeiner Form arrangieren. Und ich bewundere viele Eltern, die da einen Weg finden, in ganz schwierigen Situationen doch noch eine Lebensfreude zu entwickeln, auch gerade mit dem sehr schwer kranken Kind. Und wie sie sich gegenseitig trösten, also treu bleiben, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, das ist bewundernswert und gilt zu unterstützen. Und Gott sei Dank gibt es viele Unterstützungen dafür.
Aber das ist für mich genau der entscheidende Punkt, auch die Bereitschaft zu haben, sich helfen zu lassen. Ja. Denn in einer Gemeinschaft, in einer stützenden Gemeinschaft, lässt sich auch das schwierigste und schwerste Schicksal, das ist zumindest meine Erfahrung, leichter ertragen.
Ja.
Wenn innerhalb der Familie jemand erkrankt, dann muss die Familie erst für sich wahrscheinlich einen Weg finden, bevor man es Freunden erzählt. So würde es mir gehen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der vielleicht auch erst den Freund um Rat bittet. Mhm. Aber wie sagt man es denn Freunden? Zu welchem Zeitpunkt bindet man die mit ein?
Das hängt von der Bindung mit den Freunden und von der Integrität der Freunde ab. Wenn ich das sehr salopp sagen darf, wenn es Freunde sind, die Klugscheißer sind, denen werde ich das nicht erzählen, weil da bekomme ich relativ schnell irgendwelche Sprüche, die mich einfach noch mehr runterziehen und nicht unterstützen und entlasten. Also ich schaue mir dann sehr genau an, welchen Freunden ich wann was erzähle. Das ist ein wichtiges Kriterium für mich. Sehr enge Freunde erleben das ja und dann brauche ich das nicht zu verbergen. Die thematisieren dann auch und sagen, du bist heute sehr müde, was ist mit dir? Und da habe ich meinen Einstieg.
Mhm. Viele Schwerkranke erleben ja auch in ihrer Krankheit, wer wirklich ein guter Freund, eine gute Freundin ist und wer nicht. Da trennt sich bei vielen ja die Spreu vom Weizen. Das ist am Anfang, glaube ich, eine sehr große Enttäuschung für die meisten. Aber dahinter steckt auch am Ende die Erkenntnis, auf wen ich mich wirklich verlassen kann.
Ich habe da so ein Schreckensszenario, was mir immer wieder kommt, wenn ich Traueranzeigen lese in der Süddeutschen Zeitung. Dort sind dann berühmte Menschen, die dann verstorben sind nach langer Krankheit. Und dann sind dort auf einmal 100, 200, 300 Namen drunter, die als Freunde da sind.
Ja. Ja.
Und ich kenne Menschen in solchen Situationen, die ich begleitet habe, und ich muss das transferieren, da war keiner in der Situation da. Die standen nur anschließend alle und haben erklärt, dass sie Freunde sind.
Ja.
Aber wer war Freund in der Situation? Wer war treu am Krankenbett und hat das Stöhnen, das Schimpfen, das Klagen ausgehört? Das ist die Frage.
Das sind bestenfalls vielleicht 1, 2 Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen.
Ja, es gibt so eine Regel bei den Psychologen, die heißt, wir können nur zu 7 Menschen eine intensive Beziehung aufrechterhalten, in der wir also immer wieder uns treffen und im Austausch sind. Und alles, was darüber kommt, wird weitläufiger. Das muss man wissen.
Mhm.
Und ich denke mir manchmal, ich sollte mich freuen, wenn ich 3 Menschen kenne, die bereit sind, mich in der Situation, da es mir sehr schlecht geht, zu pflegen und zu begleiten. Ich 3 kenne. Und ich stelle das natürlich auch um. Und ich frage mich, ob ich 3 kenne, die ich bereit bin zu pflegen.
Ja.
Und bei ihnen treu zu bleiben und nicht auszuweichen, wenn es schwierig wird.
Jetzt gibt es aber nicht nur Freundinnen und Freunde, die im Falle einer schweren Krankheit sozusagen von der Stange gehen, sondern auch Angehörige wenden sich ab.
Ja, zu allen Zeiten kann das passieren. Also wir müssen uns bewusst sein, dass durch die Erkrankung eine Partnerschaft auf die Probe gestellt wird. Eine existenzielle Überprüfung der Qualität dieser Partnerschaft. Und dann zeigt sich, ob jemand bereit ist, den anderen auch in dieser Situation weiter zu begleiten, zusammen zu sein. Ein Beispiel. Das kann die Qualität der Pflege sein, das kann aber auch der Bruch sein. Ich habe jemanden mal begleitet, ein älterer Mann, verheiratet, lange verheiratet, und der hat seiner Frau, als er sehr, sehr krank war, ein schlimmes Geheimnis aus seiner Geschichte erzählt, das er ihr vorher enthalten hat. Und daraufhin hat sie sich getrennt und ist sofort ausgezogen.
Mhm.
Jetzt okay. wollen wir natürlich wissen, was das für ein Geheimnis ist, aber...
Das erzähle ich lieber nicht. Ja. Das kann ein persönliches Geheimnis sein, was jemanden dann betrifft. Mhm. Das kann eine Erkrankung gewesen sein, das kann eine Ausrichtung gewesen mhm. sein oder eine politische Einstellung gewesen sein. Das mhm. kann auch eine Tätigkeit gewesen sein. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die dazu ja. verletzend ja. sind. Die auch berechtigen, dann auf einmal zu sagen, damit ist das Vertrauen weg.
Genau, das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Aber ohne ein solch einschneidendes Ereignis dann, den Partner, die Partnerin zu verlassen, weil ich die Krankheit von ihr oder ihm nicht ertragen kann, das halte ich persönlich für problematischer. Irgendwann hat man mal gesagt, in guten und in schlechten Zeiten.
Ja.
Und ja, man sollte die Erwartungshaltung nicht haben, dass das auf jeden Fall auch funktioniert. Aber ich würde es mir doch sehr wünschen, dann gemeinsam es auszuhalten, sich zu stützen und zu ertragen. Aber ich weiß, das ist ein frommer Wunsch teilweise.
Und das ist die schöne Idee. Nur auch wenn die jetzt zusammenbleiben würden bei einer Belastung, dann ist die Frage, wie sie ein miteinander umgehen in der Situation. Und es wird so viel idealtypisch von zu Hause pflegen erzählt und die Realität ist eine andere. Die Realität ist wirklich eine andere. Es gibt eine vorzügliche Untersuchung von dem Zentrum für Qualität in der Pflege über diese Fragen. Übrigens ein Zentrum, das exzellente Studien veröffentlicht, auf die ich mich gern beziehe, die nachweist, dass Pflegebedürftige, also schwerkranke, sterbenskranke Menschen, gewalttätig werden können und nicht nur die braven und angepassten zu Pflegenden sind und umgekehrt natürlich auch pflegende Angehörige gewalttätig werden können. Und die Zahlen der Gewalttätigkeit, da differenziert man zwischen der psychischen Gewalttätigkeit oder der körperlichen Gewalttätigkeit, die zeigen, dass das zu dem gehört, wie miteinander gelebt wird. Das ist etwas, was sehr verschwiegen wird. Und ich denke mir manchmal nicht nur zuletzt wünschen sehr viele Menschen für die Zeit, also über 2/3 sagen das in Befragungen, dass sie am liebsten von professionellen Pflegekräften zu Hause gepflegt werden möchten und nicht von den Angehörigen. Mhm. Also das spielt schon eine Rolle, dass man wahrnehmen kann, wie sich jemand verhält, ob der auch jetzt freundlich mit mir ist oder ob er mit mich liegen lässt, mich ausgrenzt oder beschimpft oder auch schlägt oder auch mal kräftiger zugreift und umgekehrt natürlich auch. Ob jemand, der pflegebedürftig ist, jetzt auf einmal auch mit dem Rollator den anderen anfährt oder ob er spuckt, ob er kneift, ob er in die Brust reinkneift oder was auch immer macht, das passiert ja alles. Mhm. Das passiert ja alles. Mhm.
Dazu passt, was ich kürzlich gelesen habe, Ernst. Eine Frau seit mehr als 50 Jahren verheiratet mit einem regelrechten Tyrannen, wo sich jeder gewundert hat, wie hält diese Frau das nur aus? Der Tyrann wird schwer krank, wird pflegebedürftig und die Frau pflegt ihn aufopferungsvoll, ja. was ihr wiederum große Bewunderung einbrachte. Allerdings später nach dem Tod des Mannes kam dann allerdings heraus, dass die Frau ihn drangsaliert hat, dass sie sich, während sie pflegte, an ihm gerecht hat, dass sie sowohl körperliche Gewalt wie auch psychische Gewalt ihm gegenüber gezeigt hat
ja.
und hat ihm die letzte Zeit seines Lebens noch zu einem Martyrium gemacht.
Genau.
Und nach außen hat es den Anschein, diese Frau ist unfassbar, wie sie das Leben mit dem Mann ertragen hat und jetzt pflegt sie ihn auch noch auf diese Art und
ja,
Weise.
Ja, ja.
Das ist ja unmenschlich.
Nein, das
im
ist
positiven Sinne.
Das ist menschlich.
Ja.
Das ist menschlich. Sowas kommt öfter vor, als man sich denkt.
Du hast ja gesagt, dass die meisten Menschen sich nicht von den Angehörigen, von der Familie pflegen lassen wollen, sondern lieber von sondern von einer professionellen Pflegekraft. Und ich muss sagen, Papa, bei euch ist das ja auch so. Ihr habt uns sehr früh kommuniziert, dass ihr das auch nicht wollt, dass wir irgendwann mal pflegen. Und ich hatte damit ja so meine Problemchen, weil ich gedacht habe, hey, in unserer Familie, da läuft doch alles super. Warum wollt ihr das nicht? Bis ihr mir dann erklärt habt, okay, pflegen und kümmern sind ja auch noch mal zwei ganz andere Sachen.
Auf jeden Fall.
Und damit konnte ich mich anfreunden.
Ja, man muss das gerade bei der Beziehung Tochter-Vater oder auch jetzt Sohn, Mutter anschauen. Bei der Pflege werden ja sehr intime Pflegeaufleistungen gefordert. Das heißt also, dann erlebe ich auf einmal, wie der Vater Stuhl hatte und gesäubert werden musste, er blutet oder eitert. Und das am eigenen Vater zu erleben, ist nicht einfach.
Ja.
Oder aber auch als Vater zu erleben, ich werde jetzt von meiner Tochter gepflegt und gewickelt, ist auch nicht einfach.
Ja, natürlich. Darüber habe ich mir dann auch hinterher die Gedanken gemacht. Ja.
Ein wesentlicher Grund, nur um das noch zu sagen, für mich und auch für deine Mutter in dem Zusammenhang, ist ja das, was du vorhin gesagt hast, Ernst, jede schwere Erkrankung, ich zitiere dich jetzt nochmal, führt auch zu einer Versklavung der Familie. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass die Familienmitglieder auch intensiv in die Pflege einbezogen sind, ja, dann ist das nochmal eine verschärfte, aus meiner Wahrnehmung jedenfalls, eine verschärfte Form der Versklavung. Und ich persönlich möchte das auch meinen Kindern nicht zumuten. Nicht, weil ich denke, sie sollen mich nicht erleben, wie ich buchstäblich in der Scheiße liege. Das glaube ich, würden wir irgendwie noch miteinander hinbekommen. Ja?
Ja.
Aber ich möchte auch die Versklavung nicht auf die Spitze treiben, indem ich meine Kinder sozusagen zur Pflege einspanne.
Mhm. Ja, natürlich. Das ist auch der entscheidende Punkt dabei, wie Menschen, die jetzt zu Hause pflegen, entlastet werden müssen. Weil wenn die reine Sklaven sind, dann gehen sie zugrunde daran. Und darum ist zum Beispiel die Art und Weise, wie in Deutschland die Pflege sich entwickelt hat, dass dann zu 60% nur eine Person pflegt und die anderen sind etwas draußen, können sich draußen halten, aber für diese eine Person ist das zerstörerisch.
Mhm.
Das heißt, diese Fokussierung auf diese häusliche Pflege ist eigentlich in dieser Weise, wie es bei uns praktiziert hat, mit ein Grund für den Pflegenotstand.
Mhm.
Das bedeutet für mich, die Integration von Nachbarn, von Angehörigen in die Situation ist eine notwendige Aufgabe, um sich zu öffnen als Familie, dass wir leiden, dass wir Unterstützung brauchen. Nur diese Bereitschaft ist gering. Mir erzählen häufig Mitarbeiter von Pflegediensten oder auch Ärzte, dass sie einen Hausbesuch machen wollen. Ihnen wird gesagt, sie sollen nicht vor dem Haus parken, sondern in den nächsten Straßen, dass niemand sieht, dass dort Neid und Not ist. Das heißt, eine Scheu, das öffentlich zu machen, um unterstützt zu werden, die ist sehr groß. Und solange diese Scheu besteht, werden die Menschen allein pflegen müssen. Und dann gibt es die Zusammenbrüche, die dazu führen, dass gar nichts mehr geht.
Man kann nur hoffen, dass sich diese Einstellung ändern wird. Und sie muss sich ändern. Wir sind eine alternde Gesellschaft, in der die Pflege noch eine viel, viel größere Bedeutung in Zukunft bekommen wird, als es jetzt der Fall ist. Und wenn man auch mal sieht, ich würde jedem empfehlen, mal einen Gang über die Flure einer Geriatriestation zu machen, wo meistens auch die Türen offen stehen, und einen Blick in diese Türen zu riskieren, dann sieht man heute schon, was Pflege teilweise auch mit sich bringt, professionelle Pflege. Die Pflegerinnen und Pfleger sind nahezu allesamt, die ich erlebt habe, unglaublich engagiert, aber auch überfordert. Es fehlt hinten und vorne an Personal. Und schon heute sind auch Pflegestationen häufig, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, Verwahrstationen. Und umso wichtiger finde ich es, auch nicht noch dieses Thema zu tabuisieren, sondern auch offen zu sein für Unterstützung und Hilfe, auch und gerade, wenn ich zu Hause pflege.
Zumal ich ja eingangs auch gesagt habe, viele sind berufstätig. Also beides unter einen Hut zu bekommen, ist eine unglaubliche Belastung.
Ganz sicher.
Wir sind ja bei Angehörigen, die sterbenskranke Familienmitglieder oder Freunde pflegen. Da ist immer die Rede von Co-Patient. Der oder diejenige wird zum Co-Patienten. Aber was heißt denn das eigentlich, Ernst?
Ja, Co-Patient bedeutet, dass ich engstens angebunden bin an diese Erkrankung dessen und ich bin auch selbst berührt. Ich verliere etwas, ich verliere jemanden und dieser Verlust beginnt sehr früh. Nämlich, wenn zum Beispiel jemand an Krebs erkrankt, dann kann dieser Krebs als dritte Person in einer Partnerschaft gesehen werden. Und dann heißt es du und dein Krebs und dann bekommt der Krebs auch noch einen Namen.
Mhm.
Und dann bedeutet das, hier auf einmal in einer Weise verbunden zu sein, ausgegrenzt zu sein, zu leiden dadurch, dass ich diesen Partner schon bei Zeiten verliere an den Krebs, weil der mit dem Krebs mehr zu tun hat als mit der Partnerschaft, mit mir. Also partizipiere ich an dieser Erkrankung.
Verstehe.
Ernst, viele Sterbenskranke sind irgendwann nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu handeln. Und spätestens dann müssen Verwandte in die Verantwortung gehen. Ich erlebe das momentan auch im Hinblick auf meinen Vater. Und ich habe auch im Umfeld festgestellt, dass viele, die in einer ähnlichen Situation sind, damit schwierig umgehen können, weil auch schmerzvolle Entscheidungen zu treffen sind. Hast du einen Rat, wie man damit am besten klarkommt? Plötzlich die Verantwortung für einen Menschen zu haben, auch wenn er eine Patientenverfügung hat und man eigentlich den Willen gut kennt, gibt es aber trotzdem eben ganz, ganz schwierige Entscheidungen, zumal Ärzte einem auch und Ärztinnen einem auch versuchen, teilweise, habe ich auch erlebt, in eine gewisse Richtung zu buxieren dabei, die aber nicht unbedingt diejenigen des Patienten sein muss. Ja. Wie geht man am besten damit um?
Auch das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die man als Angehöriger hat, wenn man in solchen Situationen entscheiden muss. Auch hier zeigt sich wieder, wie eng die Beziehung mit jemandem war, was ich weiß über den anderen. Danach habe ich auch die Möglichkeiten, aus dem Interesse und im Interesse des Patienten zu entscheiden. Je weniger ich weiß und je weniger ich gebunden bin an denjenigen, desto schwieriger wird es, weil ich aus dem Entfernten urteilen soll, handeln soll. Also auch hier wieder eine Bindung, eine offene Aussprache, möglichst früh das Ganze zu tragen, erleichtert das. Ich empfehle zum Beispiel, wir haben das in unserer Familie gemacht, dass sich alle Familienmitglieder zusammen hinsetzen und füllen gemeinsam jeweils die eigene Vorsorgevollmacht und die eigene Patientenverfügung aus, sodass jeder über diese Grundhaltung bekannt hat. Und damit hat man eine Basis, die erleichtert das, aber nimmt nicht die Verantwortung, auch nicht die Schwere.
Einen Sterbenden zu begleiten, Ernst, kann ja manchmal eine emotionale Achterbahnfahrt sein. Und man fühlt vielleicht etwas, was man sich gar nicht traut auszusprechen. Also ich sage mal, einerseits will man natürlich beistehen, andererseits der Gedanke, dass man sich wünscht, dass es bald soweit ist, dass der Sterbende stirbt. Woher kommt das?
Ich beschreibe lieber erstmal eine Situation und dann vielleicht von der das abzuleiten. Ich hatte mal eine 85-jährige Frau zu begleiten und die hatte einen Sohn mit 60 Jahren. Und sie beiden lebten seit 60 Jahren zusammen, immer in derselben Wohnung. Und der Sohn hat sich um seine Mutter gekümmert, wie es wünschenswert war. Und er hat seine Mutter sehr verehrt wie eine Heilige. Und ich habe mitbekommen, als sie verstorben ist, hat der Sohn für den Prediger eine Rede aufgesetzt. Und dort stand drin da eine Aufforderung zur Heiligsprechung der Mutter. Und ich traf diesen Mann einige Zeit drauf in der Stadt, abends spät. Und er kommt mir entgegen, von weitem, er hat mich nicht erkannt. Und eine dicke Zigarre im Mund, ein strahlendes Gesicht und wirkte total zufrieden. Und ich war erschrocken, weil ich hatte ein anderes Bild von ihm bekommen. Und dann begegneten wir uns und er erschrak, als er mich sah. Und sagte, ach, und dann sage ich, frech wie ich manchmal bin, es scheint Ihnen ganz gut zu gehen nach dem Tod Ihrer Mutter. Und sagte, Gott sei Dank ist sie verreckt.
Oh Gott.
Und dann habe ich gefragt, was ist passiert? Dann sagte er, sie hat 60 Jahre meines Lebens versaut. Sie hat immer unterbunden, wenn ich eine Freundin haben wollte. Sie hat dafür gesorgt, dass ich nie von ihrer Seite wich. Und jetzt bin ich froh. Und ich hoffe, dass ich noch jemanden finde, eine Frau finde, die mit mir lebt. Ja.
Hast aber du so einen Fall vor Augen gehabt, Ernst, als du in einem Interview mal gesagt hast, die Rede vom trauernden Angehörigen ist phrasenhaft und trivial, hat mich zunächst mal, ja, insofern berührt, als dass ich dachte, das ist ja eine absolute Hammeraussage und das wird sicherlich vielen Trauernden irgendwie wie ein Schlag in die Magengrube sein. Wie hast du das gemeint?
Ich habe das zum Beispiel gemeint, wie das bei Hänsel und Gretel und Schneewittchen in den Märchen der Gebrüder Grimm ist, um 1800. Und die Freude der Hänsel und Gretel und der Schneewittchen ist eine riesige, als die Frau, die Hexe und die Königin endlich gestorben sind, und zwar brutal gestorben sind. Das heißt, es ist eine ganz alte Geschichte in unserem Leben, dass Menschen sich freuen können über den Tod von jemandem und nicht trauern, aber gezwungen werden zu trauern. Beispiel, häufig erlebt, wo ich dann solches vorgetragen habe in Vorträgen, kamen Menschen zu mir anschließend, sagt der Engel, vielen Dank, dass Sie das sagen. Ich habe eine Stiefmutter gehabt, die hat mir das Leben schwer gemacht, ganz schwer. Und als sie verstorben ist, da haben alle erwartet, dass ich, weil es ja meine Mutter war, die wussten ja nicht um meine Beziehung zu der Mutter, erwartet, dass ich traure. Ich konnte nicht trauern. Hm. Ich war froh, dass sie endlich weg war. Das erzählt niemand. Es erzählt dir jemand nur in einem sehr vertrauensvollen Bereich und es wird nicht veröffentlicht.
Für viele hat das ja, was du jetzt gerade erläutert hast, eine sehr befreiende Wirkung.
Ja.
Weil es gibt ja auch noch immer den Spruch, nichts Negatives über Tote.
Ja, das ist ja eine andere Geschichte. Dieses Nihil, also nichts über Tote zu sagen, ist ja die Angst gewesen. Das ist ja die alte Angst gewesen, dass Tote wieder auferstehen könnten und dann ins Leben eingreifen könnten. Und das ist der einzige Grund gewesen, weshalb zum Beispiel im Alten Testament berichtet wird, dass auf die Gräber Steine gerollt worden sind, damit sie nicht mehr aus dem Grab rauskommen könnten. Oder im Mittelalter hat man dann auch den Toten noch erstochen, damit er auch wirklich tot bleibt. Das sind diese Ängste gewesen. Okay. Das hat man heute so nicht mehr. Vielleicht trotzdem noch, aber ich weiß es nicht.
Wird gelegentlich in Gesprächen aber dann sozusagen zitiert.
Ja, natürlich.
Ja, um Gottes Willen, so wie du jetzt gesagt hast, der Sohn äußert sich ganz, ganz negativ über das Märtyrium, das er erfahren hat im Zusammenhang mit seiner Mutter. Ja? Ja. Nein, aber sowas sagt man doch nicht. Über Tote redet man nicht Schlechtes. Ja.
Das gibt dann noch eine vorsichtigere Formulierung, die immer gebraucht wird. Jetzt ist er erlöst. Und dann die Frage ist, wer ist erlöst? Der Verstorbene oder ich bin von dem Begleiten müssen erlöst worden, von der unglaublichen Belastung für diese Jahre, die ich dann bei der Pflege aushalten musste. Also dort auch haben wir wieder eine Ambivalenz. Das heißt, ich bin auch froh aufgrund des Kontextes, dass jemand verstorben ist und bin zugleich ganz traurig, dass er verstorben ist. Das wechselt heute so, morgen so, das kann umschlagen. Nur es kommt beides vor.
Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also man sieht einerseits einen leidenden Menschen, der überhaupt nicht mehr am Leben teilnehmen kann, der regungslos in seinem Bett liegt über einen sehr langen Zeitraum, der vielleicht große Schmerzen hat. Mhm. Ja, und wenn der dann sterben darf und auch gefleht hat, der Herrgott möge ihn endlich holen und es ist soweit, dann würde ich schon sagen, das empfinde ich als Erlösung, auch für den Betroffenen.
Ja, es gibt also sehr viele konkrete Beispiele im Alltag. Das hängt damit zusammen, dass sehr viele Menschen dement werden. Und nicht nur für 14 Tage, sondern das über Jahre. Das über Jahre. Und ich habe in meinem Leben mehrfach Angehörige begleitet, die sehr lieb mit diesen dementen Menschen umgegangen sind. Der dann auch in eine Klinik gekommen ist oder in ein Hospiz gekommen ist. Und die haben sehr frühzeitig begonnen, sich mit einer Partnerin neu einzulassen. Das heißt, während sie zugleich gepflegt haben und unterstützt haben, haben sie eine neue Beziehung aufgebaut. Das ist nicht selten. Und das ist häufig eine Scheu, das zu benennen. Das ist genau das. Und dann gibt es auf der einen Seite eine Erlösung und trotzdem auch eine Trauer. Das heißt, da gibt es ein großes emotionales Wirrwarr, was so jemanden rumreißt. Und diese Situationen, diese Spannungen zu ertragen und zu akzeptieren, auch für Angehörige, für Kinder, das ist nicht ganz einfach zu erleben, wie meinetwegen der Mann schon parallel zum Leben der lebenden Frau, die ja weiterhin als Ehefrau gilt, eine neue Partnerin hat, mit der er ausgeht und ins Theater geht und sich erholt. Da nicht zu urteilen, sondern ein Verständnis für zu entwickeln, ist nicht ganz einfach.
Das stimmt.
Man muss da immer wieder an sich arbeiten. Ich möchte an dieser Stelle mal festhalten, pflegende Angehörige, die nehmen Entbehrungen auf sich. Die haben Entbehrungen, die sind belastet durch die Situation, dass sie jemanden pflegen. Wie kann es gelingen, dass pflegende Angehörige in der Zeit nicht vereinsamen?
Ja, ich komme wieder auf mein altes Thema zurück. Das hängt mit der Bereitschaft zusammen, mit anderen zusammen zu leben. 48% der Deutschen leben in einem Einpersonenhaushalt. Die haben niemanden in der Realität. Und über 67% der Menschen, die jetzt gepflegt werden zu Hause, werden nur von einer Person gepflegt. Das heißt, wenn man hier eine Veränderung haben möchte, dann geht es nur, indem man frühzeitig dafür sorgt, dass man funktionierende soziale Beziehungen hat. Und wenn die nicht da sind, dann ist es ein Mangel, der sich bitter auszahlt. Da kommt keiner drum rum.
Aber wie kann es ganz praktisch aussehen? Also da gibt es eine Frau, die ihren Mann pflegt. Wir haben ja in der letzten Folge auch gehört, das sind häufig die Frauen, die ihre Männer pflegen.
Genau.
Was hast du für Tipps, wie diese Frau auch mal Zeit für sich verbringen kann? Ganz konkret.
Dass ihre Nachbarin fragt, ob sie sich mal für eine Stunde ans Bett setzt. Dass sie in dem Ort schaut, ob es einen Hospizverein gibt und dort um eine Begleitung bittet. Indem sie in einer Kirchengemeinde, in der häufig Hilfsdienste sind für solche Situationen, um Unterstützung bittet. Das heißt aber, sie muss rausgehen aus ihrem Schneckenhaus. Und das fällt vielen nicht leicht. Ohne dem geht es nicht. Und dann, wenn das nicht geschieht, kommt der Kollaps. Und dann bricht auf einmal alles zusammen und dann muss auf einmal akut gehandelt werden, dass dann der Pflegebedürftige irgendwo untergebracht werden muss. Und die Angehörige muss auch irgendwo untergebracht werden. Das ist schrecklich.
Ich möchte gerne mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, Ernst. Im Augenblick bin ich häufig in Krankenhäusern und in Pflegeheimen, da ich meinen schwerkranken Vater betreue. Und mir ist dabei immer wieder aufgefallen, wie sprachlos viele Menschen dort sind. Egal, ob es die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patienten betrifft oder mit Angehörigen oder auch Angehörige mit dem Patienten. Du hast dich viele Jahrzehnte ja mit dem Thema gelingende Kommunikation mit Patienten beschäftigt, hast darüber sogar ein wirklich hervorragendes Buch geschrieben, Patienten erreichen, das du mit der Palliativmedizinerin Irene Marx zusammengeschrieben hast. Was sind aus deiner Sicht die drei schlimmsten Kommunikationsfehler, die man in Gesprächen mit Sterbenskranken machen kann?
Der entscheidende Fehler, den habe ich in der ersten Folge schon benannt, mit der Metapher vom Schachspieler und von der Damespielerin. Das bedeutet, der entscheidende Fehler ist, wenn ich nicht mich auf den Patienten ausrichte und dessen Situation, sondern von mir her rede und dann alles Mögliche dem zutrage. Das ist für mich der entscheidende Fehler dabei. Das heißt, ich respektiere nicht die Situation des Patienten. Das ist der erste entscheidende Punkt. Das zweite ist, ich vermisse es dann, aufzugreifen, was der Patient mir mitteilt. Das heißt, der Patient schweigt auch und erzählt nicht. Das heißt, das zweite ist, wie kann ich jemanden ermutigen, mir zu erzählen, was mit ihm ist? Und das bedeutet, dass ich ihn nicht verurteile, dass ich keine Wertungen habe über sein Verhalten. Das ist das zweite entscheidende Moment dabei. Und das dritte ist, dass ich über eine Bereitschaft verfüge, die Situation auszuhalten und dann auch eine Sprachkompetenz habe. Das heißt also, gelernt habe, mich auszudrücken, und zwar in einer Weise, die auch der andere verstehen kann. Mhm. Das bedeutet, dass ein Arzt nicht in seiner Sprache des Arztes reden darf, sondern in einer für den Patienten vergänglichen Sprache. Das heißt, wieder eine Selbstreflexion, wie ich spreche. Und das kann man trainieren.
Ernst, es kommt ja nicht selten vor, dass sich nahe Verwandte und Freunde nicht mehr von einem Sterbenskranken verabschieden können, weil er vorher verstirbt. Und das macht sie auf der einen Seite natürlich sehr traurig und auf der anderen Seite haben sie das Gefühl, nicht abschließen zu können. Was empfiehlst du diesen Menschen?
Ja, ich erzähle eine Geschichte von mir. Mein Vater und meine Mutter lebten über 300 Kilometer von uns entfernt. Und dann bekam ich, nachdem ich aus der Vorlesung kam, die Nachricht, dass mein Vater akut am Herzinfarkt verstorben war. Ich hatte also keine Möglichkeit, mich mit ihm vorher verabschieden zu können. Ich bin in den Zug gestiegen und bin nach Hause gefahren. Und am Zugbahnhof hat mich ein Bruder abgeholt und hat gesagt, ja, schön, dass du kommst, aber der Papa ist schon eingesagt und er ist in der Friedhofskapelle. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir jetzt zur Friedhofskapelle. Ich will mich von meinem Vater verabschieden. Und dann bin ich dort mit meinem Bruder hineingegangen. Das ist ein größerer Ort. Und dort war der Sarg, war also zugeschraubt. Und dann habe ich gesagt, zum Schrecken meines Bruders, jetzt schraube ich auf und nehme den Sargdeckel runter, du fasst mit an und dann werde ich mit meinem Vater reden. Und so habe ich das gemacht, dann habe ich den Sargdeckel aufgeschraubt und habe den runtergenommen. Da lag mein Vater dann und ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe eine Stunde mit ihm gesprochen, laut. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe geschimpft, ich habe ihn gestreichelt und sehr laut. Mein Bruder hatte dann Angst, dass Leute an der Friedhofskapelle vorbeigehen könnten, um mich dort zu hören. Dann habe ich ihm gesagt, es ist mir völlig egal. Ich möchte mich ordentlich von meinem Vater verabschieden. Und als ich mich emotional ausgesprochen hatte, habe ich dann zu meinem Bruder gesagt, so, jetzt packst du wieder mit an und wir tun den Sargdeckel drauf und schrauben zu. Und dann kann ich gehen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann bin ich gegangen und ich habe meinen inneren Frieden gehabt. Und dann 8 Wochen drauf ist meine Mutter verstorben. Ich hatte wieder keine Gelegenheit, mich von ihr zu verabschieden. Ich war 3 Tage vorher noch bei ihr gewesen und ich bin wieder mit dem Zug hingefahren. Und dann standen meine beiden Brüder dort und wollten mich abholen und haben gesagt, wir wissen schon, was du willst. Jetzt gehen wir mit dir zusammen hin. Dann sind wir zu dritt in die Friedhofskapelle gegangen, haben zu dritt den Sargdeckel abgenommen. Und dann habe ich angefangen, mich mit meiner Mutter zu verabschieden. Meine Brüder haben sich beteiligt und so haben wir uns gemeinsam verabschiedet. Das war eine der rührendsten Szenen in meinem Leben, auch im Zusammenleben mit meinen Geschwistern. Und dann haben wir eben auch wieder gemeinsam zugedeckelt und wir hatten den Frieden miteinander.
Das ist ja auch eine Ermutigung, Ernst, für all jene, die eine Scheu davor haben, dem Toten nochmal zu begegnen, weil sie sagen, ich möchte ihn so in Erinnerung behalten, wie er gelebt hat.
Genau.
Das wäre eigentlich die gegenteilige Empfehlung, jetzt von dir zu sagen, geh hin und verabschiede dich von ihm so, wie es dir gerade danach ist.
Ja. Weil du ja auch die Möglichkeit vorher nicht hattest, ne?
Ja, genau. Ja. Das haben ja viele nicht. Ja. Also viele sind ja nicht beim Sterben dabei. Aber dann gab es noch eine Zeit dazwischen und dann konnte man sich nicht verabschieden. Und das ist eine Möglichkeit. Man muss dann darauf bestehen, bei der Art und Weise, wie das Sterben und die Beerdigungen mittlerweile industrialisiert sind, da muss man dann Zivilcourage entwickeln und darauf bestehen, dass ich noch mit meinem Vater, meiner Mutter reden möchte.
Dass du den Sarg eben nochmal aufschraubst.
Ja. Und das heißt ja auch, zeigt dein Beispiel, dass es nicht weniger berührend sein muss, als es unmittelbar zu erleben, weil du in der Rückschau ja sagst, zusammen mit deinen beiden Brüdern am Sarg deiner Mutter war ein unglaublich inniges, tiefes Erleben.
Genau.
Und das kann auch sollte sagen. Andere ermutigen.
Ja, natürlich, ja.
Und Menschen, die sich zu Lebzeiten noch von ihren Angehörigen verabschieden können, da fällt die Kommunikation manchmal nicht mehr ganz so einfach. Man muss sich auf die Sterbenskranken einlassen. Und wie das gelingen kann, da werden wir in der nächsten Folge drauf zu sprechen kommen. Ernst, du hast ein eigenes Kommunikationsmodell dafür entwickelt.
Ja.
Davon wirst du uns berichten. Und wenn Sie, Ernst Engelke, eine Frage stellen möchten, dann können Sie das tun. Schicken Sie uns eine Nachricht über unseren Instagram-Account. Sterben, Trauern, der Podcast heißen wir. Und geben Sie das einfach ein, dann finden Sie uns. Bis zur nächsten Folge sind es also noch 4 Wochen. Dann werden wir diese Fragen aufrufen und Ernst Engelke beantworten. Hören Sie während dieser Zeit gerne auch in unsere anderen Folgen rein. Hier nochmal der Hinweis auf Spotify oder eben den anderen Podcast-Plattformen. Wir würden uns freuen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.